Ich bin immer noch im Mellow-Kater, aber es muss einfach weitergehen. Ich bin dieser awkward internationale Juror, der aus seinem Wohnzimmer aus die Punkte vergibt. Max.
Und ich bin der persönliche Haarspray-Assistent von Chatward, Rick. Herzlich willkommen bei ESC Byte, der Laber-Podcast zum Eurovision Song Contest von Max und Rick von ESC Kompakt. Für alle, die uns nicht kennen, ESC Kompakt, also für wirklich Leute, die überhaupt keine Ahnung haben vom ESC, ist ein deutschsprachiger ESC-Blog, der größte unabhängige. Wir sind Blogger von diesem Blog und haben jetzt eben hier einen kleinen Podcast und versuchen euch so gut es geht zu unterhalten. Ja, Max, wie unterhalten wir die Hörerinnen und Hörer denn heute?
Ich glaube, wir unterhalten sie, indem wir sagen, dass wir Blogger von einem Blog sind. Ich glaube, die sind jetzt so, wie geht man mit der Info, wie schluckt man diese Pille erstmal?
Ja,
Aber gut.
ich mopple oft doppelt. Ich weiß nicht warum. Das ist so ein Ding von mir.
Ja, das macht dich doch sympathisch. Ich glaube, das macht jeder. Das macht jeder. Und was machen wir denn heute? Heute reden wir über das Fandom, über das berüchtigte, in vielen Ländern und in vielerlei Hinsicht gefürchtete ESC-Fandom. Und was
Ja,
es
ich
heißt,
glaube,
ESC-Fan zu sein, also.
genau, die Fan-Community des ESC ist ja schon so ein bisschen speziell, kann man vielleicht sagen. Wobei ich glaube tatsächlich, dass jede Fan-Community, egal in welchem Bereich, spezielle Menschen dabei hat, sage ich jetzt mal, um es vorsichtig auszudrücken. Aber das ist auch überhaupt nicht negativ, sondern macht das Ganze ja auch sehr unterhaltsam, wie ich finde.
Stimmt, stimmt. Ich denke da so an andere Fandoms, wie zum Beispiel, oh Gott, jetzt ziehen wir die vielleicht auf uns. Nee, aber Taylor Swift finde ich immer so krass. Also, oder Beyoncé-Fans, die sind schon wow. Also mit denen will
Ja.
man sich. Britney Spears-Fans haben Britney aus der Vormundschaft herausgetragen, aus irgendwelchen Alkoholkliniken
Ja.
rausgeschaffen. Also, aber solche Fans muss man haben, solche leidenschaftliche Fans. Und ohne diese Fans würde der ESC ja auch in vielen Ländern und wenn nicht auch überall ordentlich was fehlen. Es ist.
Ja, absolut. Und ich finde vor allem ist der ESC natürlich in erster Linie ein Fernsehereignis und ein TV-Wettbewerb. Und ich bin auch, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich persönlich habe eigentlich gar kein Problem damit, den ESC wirklich nur zu Hause anzuschauen. Grundsätzlich musste ich, eine ganz kleine Anekdote, hat jetzt vielleicht ein bisschen Peter-Vibes, für alle, die unseren Blogger Peter kennen, der erzählt auch sehr gerne abschweifende Geschichten, die aber auch sehr lustig sind. Ja, nee, aber ich wollte eigentlich nur ganz kurz erwähnen, das passt jetzt gerade zum Thema. Und zwar, als ich beim ESC in Turin war, also vor 2 Jahren, da bin ich tatsächlich während dieser ESC-Woche krank geworden und musste, ich war da mit einer Freundesgruppe, wir waren, glaube ich, insgesamt fast, ich glaube, 15 Leute oder sowas. Und dann sind die, also 14 davon, ohne mich, am Finalabend in die Halle. Nee, Quatsch, sorry, die sind zum Public Viewing, die waren dann gar nicht in der Halle. Jedenfalls haben sie mich alleine zurückgelassen, was aber auch komplett verständlich war. Ich war nämlich krank. Ich bin in dieser ESC-Woche krank geworden und musste ganz alleine am Fernsehen den ESC schauen und ich dachte so, ich sitze jetzt hier in Italien, in Turin, in unserer Ferienwohnung und muss alleine am Fernsehen den ESC schauen. Und da habe ich dann aber gemerkt, so schlimm fand ich es gar nicht. Ich fand es relativ cool, weil du natürlich am Fernsehen sowieso viel mehr mitkriegst. Oder wie ist es bei dir? Wärst du gerne jedes Jahr in der Arena?
Nein, ich bin der Pressezeltmensch tatsächlich. Also mein Ranking wäre es im Pressezelt angucken, dann daheim angucken und erst als drittes in der Arena selbst
Ach
gucken. Ich
so,
bin,
so
yep,
krass.
ich bin gelernter Hardcore-Journalist. Streichen wir mal das Hardcore, ich bin Journalist tatsächlich. Wenn ich mich mittlerweile, auch wenn ich mittlerweile meine Brötchen ein bisschen anders verdiene, aber trotzdem im Herzen immer noch Journalist geblieben bin und auch deswegen meine Blogger-Tätigkeit so schätze, weil ich da weiterhin schreiben kann und genau, und vor allem das mit dem ESC noch verbinden kann. Aber so habe ich so einen kleinen privaten Schlenker gemacht. Und deswegen ist es für mich das Geilste, einfach in diesem Pressezentrum zu sein und dort zu schreiben und dort Infos zu sammeln, Leute zu interviewen, zu filmen, so, das ist meins. Also das ist das, was ich schätze an solchen Events und auch beim ESC. Aber ich habe auch keine Probleme, daheim auf der Couch zu sitzen und das zu schauen. Und das habe ich ja jetzt seit Tel Aviv auch so gemacht, weil das kam ja die, was war das noch zwischen 20 und 22? Irgendwas war da auf jeden Fall. Und deswegen habe ich so lange, ja, keine Ahnung, war weiß komische nicht, Zeit auf jeden Fall. Und okay. Und deswegen
habe ich verschlafen wahrscheinlich.
Keine ja, Ahnung. Irgendwie. Und deswegen habe ich mich dran gewöhnt, so wieder auf dem Sofa zu sein, vor allem, weil man auch das mit den Akkreditierungen ziemlich eingestampft hat in diesen Jahren. Ja. Und das war halt dann noch in Tel Aviv. Ich glaube, in Tel Aviv, als ich das letzte Mal dort war, waren das einfach, keine Ahnung, 1500 Journalisten. Also es waren einige. Es waren einige, auch wenn es auch da schon die Fanmedien gab oder die Fanakkreditierungen und nicht Fanmedien, sondern Fanakkreditierungen. Und die durften zum Beispiel dann in diesen Fanbereich, aber halt nicht in das Pressezentrum direkt rein. Das durften die nicht.
Also ich habe nur mitbekommen, dass von der EBU, also in den letzten Jahren, sowieso super viel ein bisschen strenger reguliert wurde und auch wirklich ja sehr sparsam mit den Akkreditierungen umgegangen wird. Aber da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen kurz plaudern. Nämlich letztes Jahr in Liverpool hatte ich ja eine Presseakkreditierung und dieser Pressebereich war wirklich zu einem Dreiviertel einfach leer. Und da dachte ich mir so, okay, also an Platzmangel kann es nicht gelegen haben, dass es so wenig Akkreditierungen gab. Ich glaube, da geht mir schon die Stimme weg. Ich glaube wirklich, dass vielleicht so ein bisschen, ja, dass die EBU vielleicht nicht unbedingt möchte, dass man ihr so das Spotlight nimmt. Also, dass sie wirklich dieses exklusive Recht hat, von den Proben zu berichten. Wir mussten uns ja auch letztes Jahr in Liverpool auf das Material verlassen, was die EBU liefert und durften nicht selbst in den Proben mit dabei sein. Also es wird leider immer strenger, deswegen glaube ich, wenn du, wie du sagst, am allerliebsten in der im Pressezelt alles verfolgst, ist es leider zurzeit wirklich schwierig, dem Ganzen so nachzukommen. Da ist es sogar noch einfacher, wirklich an Tickets zu kommen und in der Halle drin zu sein. Yeah. Wobei ich muss sagen, ich fand es immer ganz cool in der Halle, aber ich habe das jetzt schon so oft gemacht, dass ich, glaube ich, jetzt so die nächsten Jahre dann vielleicht auch mich wieder so ein bisschen auch eher auf das Journalistische beziehen werde, weil, wie soll ich sagen, es macht total Spaß in der Halle, also für alle, die noch nie vor Ort waren, es ist eine einzigartige Stimmung, vor allem, weil so gerade wenn man jetzt hier in Deutschland Fan ist, dann ja, ist man das ja nicht gewohnt, dass jeder die Songs kennt und wenn du dann in der Halle stehst und jeder diese Songs mitsingt, dann ist es schon echt eine spezielle Atmosphäre. Also es macht schon Spaß. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das nie wieder machen möchte. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also man hat mehr seine Ruhe, man kann alles irgendwie genauer verfolgen und dann auch noch ja Leute informieren mit seiner Arbeit. Also ja, genau. Das ist schon cool. Das stimmt.
Genau, ich glaube, es wäre cool, wenn wir Benny, unseren ESC-Kompakt-Chef, ich weiß nicht, ob er überhaupt so genannt wird. Wir sagen immer Chef, Boss, Hi King of Compact. Ich glaube, wir laden ihn kurz vor Malmö laden wir ihn ein, weil er war, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft er jetzt am Stück jedes Mal vor Ort war. Auf jeden Fall mindestens seit Lissabon. Da war er. Wir werden ihn fragen auf jeden Fall. Und der hat einige Infos zur Berichterstattung vor Ort. Ich glaube, das ist dann ein cooler Anlass. Aber Rick, mich interessiert jetzt auch an dieser Stelle und vielleicht oder wahrscheinlich einige unserer Zuhörer, wie bist du eigentlich zum ESC-Fan-Dasein, zu deinem ESC-Fan-Dasein gekommen?
Ja, das lässt sich gar nicht so einfach beantworten, weil für mich gab es so zwei Eras, wenn man das so nennen kann. Also am Anfang weiß ich noch, also generell, ich glaube, meine erste Erinnerung war Gildo Horn 1998. Das ist so, da weiß ich noch, meine Eltern haben das halt angeschaut, fanden das irgendwie, da habe ich zum ersten Mal mitbekommen, dass das irgendwie was Besonderes ist, dass das so alle angucken. Und es war dann so plötzlich so eine Atmosphäre, wie ich sie damals nur kannte von Wetten, dass. So jeder schaut das an, jeder, oder man versammelt sich so als Familie vorm Fernsehen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, okay, die gehen da irgendwie voll ab. Mein Vater fand das irgendwie mega cool. Und du hast richtig gemerkt, er ist so ein bisschen so dieser Nationalstolz oder so, der repräsentiert uns jetzt. Das habe ich schon damals so gespürt als Kind. Und dann habe ich das natürlich wirklich die Jahre danach, glaube ich, wirklich jedes Jahr mit meinen Eltern geschaut. Und ich habe damals auch immer schon mitgeschrieben, welche Länder dabei sind. Und dann haben wir uns, dann haben wir halt alle so Punkte gegeben, so wie man es halt klassisch kennt, mit Freunden oder Familien. Aber wirklich so, dass ich dann mich auch in meiner Freizeit damit richtig beschäftigt habe. Ich glaube, das war wirklich dann erst in den späten 2000ern, also so 2008 oder 2009. Ich glaube, 2009 war das erste Jahr, wo ich schon vor der Show wusste, was da für Songs mitmachen. Und das war eigentlich auch genau die richtige Zeit, weil nur ein Jahr später war dann ja auch endlich wieder die Blütezeit für Deutschland mit Lena. Und dann haben auch andere irgendwie in Deutschland oder andere aus meinem Freundeskreis das halt irgendwie auch nachvollziehen können, warum ich das anschaue und so. Weil man ist ja da als Deutschland gar nicht so chancenlos. Das war dann so damals so ein bisschen der O-Ton. Ja, so hat es eigentlich bei mir dann angefangen. Und das wurde dann immer mehr, immer mehr. Und ich glaube, also mein erster ESC vor Ort war 2016. Da bin ich dann mit einigen Freunden aus Stuttgart halt eben, da sind wir alle zusammen in so einem Ferienhaus nach Stockholm und haben uns da dann in der Halle das erste Mal den ESC angeschaut. Und da hat es dann auch wirklich angefangen, dass ich so richtig Hardcore-Fan wurde, würde ich sagen. Bei dir, du warst wahrscheinlich ein bisschen früher dran.
Ja. Also sagen wir es mal so, ich kann mich nie so richtig entscheiden, was mein erstes ESC-Jahr war, so als vollwertiger ESC-Fan. Ich muss sagen, dass ich schon immer vom ESC wusste, weil meine spanischen Eltern das auch immer geschaut haben und es immer eine Rolle gespielt hat. Also ich kann mich daran erinnern, dass es immer Parodien gab im spanischen Fernsehen, dass die Lieder hoch und runter und dass man dass es sehr viel Referenzen dazu gab einfach. Und also ich wusste von der Existenz, aber 98 kamen im spanischen Fernsehen so am Vormittag vom ESC, ich glaube doch, das war der Vormittag vom ESC-Abend, da kamen halt diese Preview-Videos. Und bis zu diesen Preview-Videos wusste man ja damals nicht, wer die Konkurrenz ist vom eigenen Land. Und ich damals wusste dann nur, das ist das deutsche Lied und das ist das spanische Lied. Und dann habe ich Dana International gesehen und dachte mir, was ist das bitte für ein geiles Lied? Und habe das am nächsten Tag, habe ich meine Mom drauf angesprochen und sie meinte nur, das hat den ESC gewonnen. Und ich so, okay. Und sie meinte, und das läuft jetzt irgendwo, läuft gerade eine Wiederholung. Ich weiß nicht mal, ob das portugiesische Fernsehen war oder, sie hat mir nur gesagt, irgendwo, weil wir konnten nicht das richtige spanische Fernsehen empfangen, sondern dieser internationale Kanal und auch der internationale portugiesische Kanal. Und dann haben wir immer so rumgeswitcht, portugiesisch verstehen wir auch so ein bisschen. Und dann habe ich da die Wiederholung gesehen und war dann sehr, sehr geflasht, weil ich mir dachte, wow, fand da so viele Lieder cool, Kroatien, Israel natürlich, Gilohorn, da war ich dann auch, was macht der Verrückte da oben? Und ich habe mir letztens übrigens nochmal den Auftritt angesehen und ich war übrigens 6 Wochen lang verletzt daheim und habe nichts anderes gemacht.
Oh,
also, es war ein schwieriges Jahr für mich bisher. Und habe meine ESC-Nostalgie so ein bisschen befriedigt und da habe ich mir den Auftritt nochmal angeguckt. Übrigens, Gilohorn, what the fuck? Der hätte da live sich das Genick brechen können.
Ja, also, das habe ich auch gedacht, so heutzutage. Und dann würde das gar nicht erlaubt sein, oder?
Ja, also dieser Auftritt, den müsste man nochmal auseinandernehmen. Die Leute, die so in Abendkleidern in der ersten Reihe saßen und wirklich keinen Bock und keine Zeit hatten für Gildo. Die saßen dann nur so dran und sagten, who is this crazy guy? I don't... Also, ne, obwohl, die haben schon Stimmung gemacht, die Briten in dem Jahr. Es war so das erste Jahr, finde ich, wo es eine größere Halle gab mit geilerer Stimmung. Obwohl es dann ein Jahr später in Jerusalem war, es halt wieder so ein kleines Theater. Aber es war so, Birmingham war nicht schlecht. Und dann war 99 das erste Mal, also mein erster ESC, den ich dann live gesehen habe, also live im Sinne von im Fernsehen gesehen habe und verfolgt habe. Und deswegen war es für mich sehr wichtig, 99 in Israel der ESC und ich dann 20 Jahre später vor Ort in Tel Aviv. Das war für mich so Jubiläum, hier ist ja sentimentaler Wert. Und genau, und seit 99 gucke ich das dann natürlich jedes Jahr. Und irgendwann, als ich dann PC bekommen habe und Internet bekommen habe, dann habe ich mich im ECG-Forum angemeldet. Wenn das jemand kennt, shout out to you all. Ich bin mit euch groß geworden und habe dort coole Leute kennengelernt, mit denen ich auch ESCs dann geschaut habe. Und ja, und irgendwann konnte ich das durch ESC, beziehungsweise ich habe auch für andere ESC-Medien mal geschrieben, unter anderem für, Achtung, Euko Times, was dann später zu, ja, ich glaube, das heißt jetzt anders, ich glaube, das heißt nicht mehr Euko Times.
Ist es nicht Eurovision Fun?
Das kann sein, das war nicht ESC Extra. ESC Extra, das hat sich dann losgelöst von Euko Times und dann haben das andere gemacht und mit denen hatte ich dann auch so ein bisschen Collaboration, aber was aus Euko Times wurde, und
weiß ich auch nicht.
Und da habe ich auch Stories, aber egal.
das sehen wir uns auch.
Jesus Max. Christ. Ja, ey, das, ich glaube, ein paar kann ich nicht mehr erzählen. Also, aber man hat Einblicke bekommen in die Darke ESC-Welt.
Also für alle, die nicht verstehen gerade, was das ist, das sind auch Blogs, ne?
Ja,
die waren, glaube ich, aber Websites. Alle,
ja,
alle englischsprachig, oder?
Ja, genau, ja. Genau.
Okay.
Genau, und irgendwann, 2019, bin ich dann zu Kompakt gekommen. Und seitdem blogge ich als Blogger beim ESC-Blog. Also es ist so bloggig, Leute, ich kann das wirklich gar nicht vorstellen.
Es ist echt sehr bloggig, das
es stimmt. Es ist so bloggig.
Also ich bin ja erst seit 2 Jahren Blogger beim ESC-Blog, ESC-Kompakt. Aber, oder?
Ja.
2 Jahre, ne? Ich weiß es selbst gar nicht. Ich glaube, es sind ungefähr 2 Jahre.
Ja, 21 hab ich dich so ein bisschen. Egal. Ich wollte gerade sagen. aber ich hab, wir haben uns da auf einer Party, ich habe dich auf einer Party gesehen.
Und ich glaube, habe ich da überhaupt schon was gemacht für ESC Kompakt?
Ja, du warst ja schon längst bei Vivi Blogs.
Ach, bei Vivi, ja, okay.
Das war
aber bei ESC Kompakt war ich da noch nicht zu dem Zeitpunkt.
Nee, genau. Und das war übrigens das war ein cooles Wochenende. ESC Weekend in Stuttgart im Herbst 21 war sehr cool. Sehr, sehr cool. Und
das ist auch ein ganz aktuelles Thema. Da könnt ihr auch mal bei ESC Kompakt vorbeischauen. Denn dieses Eurovision Weekend, von dem wir gerade sprechen, das findet ja jedes Jahr statt. Und zwar immer in einem anderen Land, ähnlich wie der ESC. Und das ist dieses Jahr in Hamburg. Da könnt ihr auch auf jeden Fall euch mal informieren, zwecks Tickets. Ja, also ich würde auch sagen, man kann es nur empfehlen. Es war wirklich richtig cool in Stuttgart. Ja. Da treten dann auch ESC-Stars auch auf. Auch welche, die man gar nicht so oft sieht. Da war ja in Stuttgart, war ja der Justs aus Lettland.
Ja.
Das fand ich irgendwie total interessant.
Ja.
Weil der auch echt gut war, ne? Also der hat richtig geil performt.
Ja. Der hat auch die Leute voll mitgenommen und man sieht da auch betrunkene ESC-Siegerinnen.
Ja, das stimmt.
Das war von denen nur Tropfen übrig blieben.
Also Emily DeForest war ja auch da und die war auch sehr verwirrt irgendwann. Die hatte auch den Eingang nicht gefunden. Also das war auch witzig. Ist aber auch eine ganz
Liebe. Es war aber schwer, denn es gab ganze 1. Ganze 1 Eingänge geeignet.
Ja, ich musste die da abholen und über diesen Steg führen zu diesem Schiff, weil das hat dann auf einem Theaterschiff stattgefunden, das muss man vielleicht dazu sagen. Und sie hatte sehr, sehr, sehr hohe High Heels an, also gar nicht geeignet eigentlich für die Location, aber wahrscheinlich wusste sie das irgendwie auch nicht. Es war auf jeden Fall lustig.
So eine spezielle Version von How many times can you drink and fall? How many times? Die arme Frau.
Aber ich fand sie so verpeilt, dass es irgendwie sympathisch war. Also ich fand die irgendwie witzig.
Ja, klar. Also vor allem im Nachhinein waren es auch coole Geschichten mit ihr, dass sie da so ein bisschen, aber
gut. Ja.
Aber das ist das Geile am ESC da sein, dass man dann so feiert, weil wenn man das irgendjemand anderes erzählt, so, hey, da war übrigens die Siegerin von vor 10 Jahren.
Ja.
Und die war betrunken, dann würden dich alle angucken und sagen, okay, und wir haben das auch so gefeiert, aber es war auch cool.
Ja, also für die Bubble ist sie ja ein Riesenstar. Hallo, sie ist Siegerin.
Jeder ESC-Siegerin, außer vielleicht manche, die als Duo in Düsseldorf gewonnen haben. Aber ich würde bei allen richtig Ich würde, glaube ich, bei allen voll dabei sein und sagen, oh, oh mein Gott, da ist Alexander Rybak und da ist Jamala und
ja, auf jeden Fall.
Also würde ich mich bei allen freuen, die zu sehen.
Oder Celine Dion, wow.
Ja, hey. Ja.
Also bei der würde ich, gut, ja, da würde ich halt kurz Hallo sagen. Da wäre ich jetzt nicht ganz so außer mir. Hey. Oder diese vier Schwedinnen, diese, wie hießen die nochmal? Die 1974.
Das waren Schweden.
Schwedinnen.
Nee, es war Schweden. Achso, du meinst, es waren trotzdem Schweden. Ich habe gedacht, du meinst hier oh mein Gott,
aber jetzt mal ganz ehrlich, umbringen. Ja, oh Gott, Peter darf das nicht hören. Nein, ich finde aber toll. Ich will es hier festhalten.
Ist super. Ja, ich habe gerade nur Probleme mit den Jahrgängen gehabt. Aber ESC Weekend war richtig geil und wie gesagt, da waren auch unsere Kompaktkollegen Duspor, Benny und Peter am Start und wir haben die Hütte abgerissen, aber am zweiten Tag bei dem eigentlichen Event, damals sind wir leider nicht am Start, die waren irgendwie bei Ralf Siegel, beim Musical waren sie auf jeden Fall.
Unfassbar, oder?
Wieso? Ja, aber ich habe die Stellen gehalten.
Du hast die Stellen gehalten.
Genau. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, hey, aber dann lief, also da gab es schon Connections zu Kompakt, also zwischen Rick und Kompakt und so, das war also nicht so, dass das aus dem Nichts kam, also das Universum hat schon daran gearbeitet, Rick zu ESC Kompakt zu holen, glaube ich.
Ich glaube auch, ja. Ja. Ich hatte da schon mit Benny Kontakt, also das, und da, dadurch hat es dann irgendwie erst angefangen, dass ich für ESC Kompakt geschrieben habe, ja.
Ja.
Naja, egal, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, Max. Wir wollten eigentlich über das Fandom an sich sprechen, ja.
Ja.
Genau, also was ich auf jeden Fall witzig finde, ist, dass unsere erste Erinnerung von uns beiden Gildo Horn ist, was ja fast schon danach schreit, dass wir den Herrn Horn mal einladen zu uns.
Macht er das? Meinst du? Ich habe kein Problem. Ich habe kein Problem, den anzuschreiben.
Also. Lasst uns gerne mal wissen, ob ihr das interessant finden würdet, ein Gespräch mit Gildo Horn. Ich fände das schon iconic irgendwie.
Ich fange schon mal an. Sehr geehrter Herr Horn. Schon früh erkannte ich, dass ich ein schlechtes Bewerbungsschreiben
muss. Oh Gott. So, nein, wir machen das mal professioneller, Max. Also jetzt
Peter
keine Angst.
Peter muss den kriegen.
Peter hat überall hin Connections. Egal, wir müssen jetzt mal mit dem Thema hier weitermachen. Und zwar,
machen wir.
Genau, das fand ich nämlich auch noch einen interessanten Aspekt. Den hat Max vorgeschlagen, da will ich jetzt nicht die Lorbeeren ernten. Und zwar geht es ums Thema, wie denn unser Umfeld mit unserem, sage ich jetzt mal, vielleicht doch manchmal ein bisschen speziellen Hobby ESC umgeht. Und ich glaube, jeder ESC-Fan fühlt das auch, weil, naja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Erzähl du erstmal, was sind da deine Erfahrungen?
Boah, ich weiß noch, dass ich da vor allem in den ersten Jahren, als ich den ESC so entdeckt habe für mich, war ich sehr Feuer und Flamme und ich kann mich daran erinnern, dass es da Freunde gab, die zu mir gesagt haben, also wirklich unverblümt gesagt haben, so, hey, das interessiert mich gar nicht. Also.
Echt?
Lass mich ein bisschen in Ruhe, aber die haben ja einfach gesagt, so, hey, das ist schön, dass du dich dafür halt so interessierst und so. Ich nicht. Und dann habe ich gemerkt, gut, weil, ja, das waren auch Leute, die, weil ich bin auch so ein großer Fußballfan und dann dachte ich mir so, hey, wenn, die werden sich ja über die gleichen Sachen freuen wie ich und für die gleichen Sachen interessieren. Aber ich habe dann gemerkt so, oh nee, da bist du alleine. Da bist du echt alleine. Bis ich halt, wie gesagt, das Forum entdeckt habe und da Gleichgesinnte auch kennengelernt habe. Ja, und seitdem wurde man immer ein bisschen, ja, keine Ahnung, man hat auch, es war dann auch lange, vor allem als ich jünger war, war das auch lange so ein Nicht-Tabuthema, aber es ist jetzt nicht das Erste, was man sagt. Also es ist jetzt, wenn man jemanden kennengelernt hat oder so. Oder generell neue Leute ist nicht das Erste, was man sagt. Und übrigens, ich bin voll ESC-Fan, weil irgendwie hat es so ein Stigma für, ach, verrückt, wer interessiert sich dafür? Schlager-Fan. Als gäbe es aber auch was Schlechtes am Schlager, aber egal. Also was Schlechtes am Schlagerfan da sein, warum nicht?
Vor allem, das sind dann diejenigen, die über Schlager abkotzen, aber auf jedem Oktoberfest zu atemlos, heute ist so ein schöner Tag, rotes Pferd, zu allem abgehen und total geil, aber dann sagen, ja, ich höre ESC-Musik nicht, weil das ist Schlager. Was ja sowieso nicht stimmt, über, also dieses Argument, furchtbar.
Und da kommen aber auch dann immer wieder, weil es ist auch schwierig, es kommen dann, ich will nicht sagen unqualifizierte Aussagen, aber es kommen fucking unqualifizierte Aussagen von Leuten außerhalb, wo ich mir dann denke, jo gut, die beschäftigen sich halt einfach nicht damit.
Ja.
Und dann hauen sie einfach raus, wie was in den letzten 10 Jahren immer wieder kam. Mhm. Also die Lieder werden auch jedes Jahr schlechter. So, das kommt immer, das höre ich bei mir immer. Oder, ach, da gewinnt ja sowieso nur der das meiste Geld zahlt oder politisch irgendwie, das kommt voll oft, dass da immer die gleichen gewinnen und sowas. Und ich so, das stimmt doch gar nicht und freue mich, dass Schweden zum 7. Mal. Nee, jetzt ohne Spaß, das stimmt aber auch gar nicht. Also
nein, also schon, da gibt's ja sau viele Beispiele. Was war denn bitte an Arcade von Duncan Lawrence? Da steckte nicht viel Geld in den Auftritt. Oder Salvador Sobral aus Portugal. Also ich versuche dann immer die Leute tot zu argumentieren und denen dann immer direkt Beispiele zu geben, dass es nicht stimmt. Aber da sind wir auch bei dem Punkt, den du jetzt gerade schon meintest. Also mir hat das jetzt noch nie jemand so ins Gesicht gesagt, hey, halt die Klappe, ich habe damit nichts zu tun, mich interessiert's nicht. Aber ich merke das, ohne dass die das sagen, merke ich dann oft so, okay, ich gehe jetzt scheinbar so sehr in die Tiefe, dass die schon komplett abgeschalten haben. Die sind dann schon komplett raus aus der Diskussion. Weil, und dann merkst du auch, okay, nee, das interessiert denjenigen jetzt wirklich nicht. Der wollte jetzt halt einfach mal nur kurz seinen Dauer-Hate-Mecker-Spruch, Deutschland hat da eh nie eine Chance, raushauen, ohne jetzt wirklich darüber zu diskutieren zu wollen. Und dann lasse ich es auch immer schon direkt wieder sein, weil es ergibt im Endeffekt keinen Sinn.
Ja.
Leider. Aber was ich mich halt auch manchmal frage ist, weil ich habe da sehr ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, es ist halt, ich würde jetzt auch niemals zu jemandem hingehen, den ich neu kennenlerne und irgendwie, ich glaube, also ich stelle es mir so vor, wenn ich jetzt Fußballfan wäre, ich glaube, dann würde ich damit tatsächlich, was heißt offener damit umgehen, aber ich würde da das halt eher mal so in eine Diskussion oder in ein Gespräch einfließen lassen, weil ich mir schon denke, das stößt auf jeden Fall auf Verständnis, weil wir leben ja in Deutschland, hier gibt's Millionen Fußballfans. Da wird niemand einen schräg angucken. Aber beim ESC, ich habe auch schon Sätze gehört wie, es gibt wirklich Menschen, die da Fans sind. Ach, da gibt es Fans. Wo ich mir denke, hä? Es gibt von allem Fans. Also es gibt auch Kleintierzuchtvereine, wo du dir auch denkst, warum, was ist denn das für ein Hobby? Ja, es gibt von allem Fans. Also was ist denn das immer für... Das regt mich auch immer so auf.
Aber weil sie es einfach nicht packen. Wenn die überwältigende Mehrheit der Menschheit weiß einfach nicht, was das für ein Universum ist. Gestern, am Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, war gestern das Melodiefestival-Finale und das habe ich mit einer Freundin geschaut. Die Freundin hat keine Ahnung von ESC. Und also weiß, dass er existiert, kennt auch ein paar Lieder, aber schaut's nicht, ist jetzt nicht in, also wirklich, ist auch nicht jemand, der sagt, hey, ich schaue es aber immer jedes Jahr, so wie die Leute, die keinen Fußball schauen, aber halt WM und EM sind sie dabei. Aber nicht mal das. Und gestern hat sie sich das angetan mit mir und Mello und ich habe ihr halt, ich konnte ihr zu jedem Act so viel sagen und so viel Background-Info und das hier und das hier und ich habe einfach gemerkt, zwei Dinge habe ich gemerkt. Einmal, ich habe viel zu viel Infos über schwedische Acts und über schwedische Künstler und ich weiß nicht, ob mir irgendwann mal das Wissen nützlich sein wird, aber gut. Und ich habe gemerkt, dass sie nicht wusste, was das einfach für ein Universum ist. Sie hat dann gecheckt, so wow, okay, es ist eine geile Show, es sind coole Lieder. Und ich habe zu ihr gesagt, und das ist nur ein Land von knapp, also mehr oder weniger 40, die da jährlich mitmachen. Und es geht in fast jedem Land gibt es einen Vorentscheid. Drama gibt es überall. Es gibt interne Sachen. Es gibt, es ist einfach ein Universum. Deswegen haben wir auch den ersten Podcast dem Eisberg gewidmet, weil es einfach so viel zu besprechen gibt und so viele Infra-Stories und so viele boah, das ist übel und das checken die gar nicht. Die checken nicht, dass es so viel ist, dass man sich so damit beschäftigen kann, von Dezember bis März die Vorentscheidung-Saison ist und wo es jedes Wochenende fast ein Vorentscheid gibt und Lead-Veröffentlichungen und Drama ohne Ende und dann ist März und dann hat man von März bis April Zeit, diese ganzen Songs sacken zu lassen, ESC-Pre-Partys zu besuchen, dann kommt Mai, dann ist das Ding generell dran, dann muss man sich
erstmal... Da gibt's aber dann übrigens auch zwei Halbfinals.
Oh, ja, genau.
Das wissen so viele Leute nicht in Deutschland.
Genau. Oh,
ja. Da haut es mich immer um. Aber gut, das ist auch die Schuld von den Sendeplätzen dieser Shows.
Ja. Das ist auch. Und die Promo, die sie dafür machen. Genau. Und dann ist halt, wie gesagt, in Mai der ESC, Nachbereitung, klarkommen mit den Ergebnissen, dann spekulieren, wo findet der ESC dann demnächst statt. Und dann ist halt so ein bisschen Off-Season, die halt auch nicht so lang ist, weil immer was, es gibt ja immer irgendwie was.
Ja,
das stimmt. Und dann ist ja, wenn man richtiger Hardcore-Fan ist, kommt ja schon der Junior ESC. Und dann kommen Junior ESC-Lieder.
Ja.
Und dann
da bin ich dann,
ist eigentlich da nahtlos
wie raus, Weihnachten. Aber, ja.
Weihnachten ist einfach das ganze Jahr. Wieso bist du raus beim das muss ich dich kurz fragen. Wieso bist
also
du
da muss ich aber, also ich muss ehrlich sagen, ich verfolge so das Junior ESC-Zeug, kriege ich halt auch automatisch irgendwie so ein bisschen mit. Und das finde ich nur aus einem einzigen Grund interessant. Und zwar, um zu spekulieren, ob ein Land, was jetzt zum Beispiel beim Junior ESC mega gut abschneidet, aber das Jahr zuvor gar nicht beim ESC dabei war, ob es durch diesen Erfolg dann vielleicht auch wieder zum normalen ESC zurückkommt. Also ich schaue den Junior ESC eigentlich nur, weil mich der ESC und die Folgen davon auf den ESC interessieren. Also ich muss schon sagen, dass der in den letzten Jahren ist der Junior ESC, finde ich, deutlich anspruchsvoller geworden, weil anfangs war das halt wirklich, ja, da war, es ist halt, ist eigentlich auch logisch, es ist halt Musik, die gemacht wird, um Kindern zu gefallen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Yeah. Aber dadurch, weil ich halt kein Kind bin, gefällt es mir halt auch nicht, oder hat es mir oft nicht gefallen. Yeah. Ich muss sagen, in den letzten Jahren hat es sich schon deutlich verbessert, gerade so Länder wie Armenien und auch Großbritannien jetzt. Ich glaube, dass die echt dem Contest richtig gut tun und die schicken da auch Songs hin, die könnten ja theoretisch sogar auch so beim ESC auftreten, wenn es von älteren Acts gesungen werden würde. Yeah. Deswegen, ja. Also das finde ich schon ganz cool, aber an sich ist so dieses Konzept, dass Kinder so einen auf Erwachsen tun. Ich glaube, das ist das, was mich halt so ein bisschen stört. So diese großen Emotionen und dann singt da so ein kleines ukrainisches 5-jähriges Mädchen von der großen Liebe, die sie jetzt verlassen hat und oh mein Gott, wie werde ich klarkommen und ich werde nie wieder jemanden finden wie dich. Und da denke ich mir so, ey Leute, das fand ich ja schon bei Justin Bieber, als er mit 16 angefangen hat mit seiner Karriere, fand ich schon immer lachhaft, über was für Themen der singt. Und das ist eigentlich genau das, was mich so ein bisschen daran stört.
Ja, das verstehe ich. Aber damit würdest du halt deine ESC-Fanzeit über das Jahr verteilt maximieren. Aber gut, wie ich gerade gesagt habe, es gibt auch, selbst wenn man den Junior ESC nicht verfolgt, selbst dann gibt es genug Material und Spekulationen und wir sehen es ja auch im Blog. Also eine richtige Off-Season gibt es auch nicht mehr. Also es gibt immer etwas. Also
das ist ja auch was viele echt, wie du sagst, überhaupt nicht verstehen, weil ich glaube, selbst die wirklich jedes Jahr ESC schauen und es total mögen, sind viele dabei, die halt wirklich davon ausgehen, das ist ein einziger Abend im Jahr.
Ja.
So, und es gibt nichts drumherum und es gibt nichts davor und nichts danach. Und das ist halt so dieses größte Missverständnis, glaube ich. Aber ja, wie gesagt, das sind wahrscheinlich auch oft Leute, die es auch nicht so wirklich interessiert. Ist ja auch in Ordnung. Man kann ja niemanden zu seinem Glück zwingen, also. Wir haben halt Glück gehabt, dass wir den ESC so zu schätzen wissen. Das Glück hat nicht jeder.
Nee, das stimmt. Das stimmt, das stimmt absolut. Und ein weiterer Faktor, den ich mal mit reinbringen wollte, ist, dass jedes Land ja auch einen eigenen so Fandom hat, so ein eigenes Fandom. Also das deutsche Fanlager, also konzentrieren wir uns mal auf das, weil das Spanische, davon kann ich sehr viel berichten, aber ich glaube, dann kommen wir auf unsere Grenze für den heutigen Podcast. Das ist übrigens ein Double Feature heute. Wir werden die Folge aufsplitten in zwei und dann kommt in der Woche darauf dann der zweite Teil eben von diesem Podcast über das ESC-Fandom. Und genau, ich sehe auch immer den Vergleich zwischen den Fans und es ist in Deutschland wirklich was anderes als in anderen Ländern. Mit Vor- und mit Nachteilen. Wie in jedem Land übrigens. Also gibt es in Spanien und so auch. Und es ist in Deutschland wirklich ein anderes Fandom irgendwie. Findest du das nicht?
Soll ich ein Beispiel geben? Also ich muss sagen, ich habe ja jetzt nicht so einen ganz krassen Einblick, zum Beispiel in das spanische Fanlager, so wie du. Also klar, man muss sagen, man kriegt das vor Ort schon mit. Also die Spanier sind halt einfach deutlich lauter und halt mehr auf Party aus beim ESC. Und du kriegst, ich glaube, egal wo du in der Halle stehst, du weißt immer genau, wo der spanische Fanblock ist, weil die sind so laut, die rasten. Das Krasseste, ganz kurz, das Allerkrasseste, glaube ich, was ich je erlebt habe, also auch lautstärken technisch, war Chanel in Turin. Und zwar noch nicht mal bei ihrem Auftritt, sondern bei der Flag Parade am Anfang, als sie reingelaufen ist. Und ich war halt auch direkt neben den Spaniern. Die sind so ausgeflippt. Also ich hatte das Gefühl, okay, die kippen gleich in Ohnmacht, weil die sich so abartig freuen, dass Chanel da auf die Bühne kommt. Und das Witzige daran ist halt, dass sie am Anfang noch den ganzen Hate abbekommen hat. Und dann zu dem Zeitpunkt, dann im Mai, die Spanier haben sie vergöttert, wirklich vergöttert. Ja. Und das würdest du, glaube ich, selbst, wenn Helene Fischer für Deutschland antreten würde, würde das deutsche Fanlager da nicht so ausflippen. Aber das ist halt einfach so dieser kulturelle Unterschied wahrscheinlich.
Ich glaube, ja, es sind einige Faktoren. Es ist, also wir haben aber auch gerade krasse Beispiele genannt, Spanien und Deutschland.
Ja, okay. Ja,
weil die sich halt sehr unterscheiden. Also ich finde, der deutsche ESC-Fan ist dann nochmal nüchterner, auch kritischer. Die Spanier sind auch kritisch, aber der deutsche ESC-Fan ist nochmal kritischer auf jeden Fall. Ja, absolut. Ein bisschen bedachter auch. Regt sich natürlich auch auf. Also das sieht man ja auch nach dem, also um den deutschen Vorentscheid herum, aber auch dann waren die Ergebnisse in den letzten Jahren halt echt nicht toll seit Lissabon, also wirklich nicht toll. Also ihr wisst es alle. Und selbst dann, also ich glaube, in anderen Ländern würden die Leute schon längst vielleicht Gebäude stürmen. Und in Deutschland ist man halt noch so ein bisschen okay. Tatsächlich ist dann einfach der kulturelle Unterschied. Also
ja, das ist ja auch bei den politischen Themen oft so, dass andere Länder da viel schneller auf die Straßen gehen und demonstrieren. Also
ja, vielleicht wirkt es sich da auch aus. Also auf der anderen Seite trotzdem ziemlich gut organisiert. Also ich finde jetzt Beispiel diese ESC-Weekends. Deutschland hat es ein paar Mal gewonnen und es fand jetzt, glaube ich, mal in Berlin statt, in Stuttgart. Stuttgart hits home für Rick und mich, weil wir aus der Ecke sind und da auch in dieser ECG-Gruppe sind, die das organisiert hat und auch mit Herzblut organisiert hat, und deswegen sind wir da, glaube ich, auch so drin, dass wir das so geil fanden. Also es gibt halt schon Stammtische. Ich weiß, dass es in NRW viele Stammtische gibt, in Essen, in Bochum, Köln auf jeden Fall.
Ich habe aber das auch Gefühl, oder ich habe das auch schon oft gehört von anderen Leuten, dass es sich alterstechnisch oder von den Altersgruppen her von Land zu Land auch ein bisschen unterscheidet. Ist absolut nicht irgendwie negativ gemeint. Ich finde es nur interessant, dass es halt einfach, ich glaube, also so wie auch mein eigener Eindruck ist, in Deutschland einfach vom Durchschnittsalter her ein bisschen höher ist als zum Beispiel in Spanien. Und wüsste auch sehr gerne, woran das liegt. Also manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Nachwuchs an deutschen Fans ein bisschen schleppend vorangeht. Und in Spanien, zumindest beim ESC vor Ort, sind fast immer nur teilweise noch wirklich sehr, sehr junge Fans, wo ich mir denke, wow, dass die hier überhaupt schon rein dürfen, so nach dem Motto.
Ja, beziehungsweise ist es in Spanien, jetzt ist immer doch ein bisschen in Spanien drin, in Spanien kam der große Hype mit Rosa, die hat 2002 mitgemacht, und zwar war sie die Gewinnerin von einer Casting-Sendung, so à la DSDS, nur mit Big Brother gemischt. Also die Teilnehmer haben gesungen und wurden dann 24 Stunden lang aufgenommen während der Woche. Boah. Also es war heftig. Und dann hat sich, es war ein Phänomen in Spanien, Milliarden von, nicht Milliarden, aber Millionen von Zuschauern haben das angeschaut und der Gewinner dieser Casting-Sendung war übrigens nicht gesetzt als ESC-Teilnehmer, sondern die Finalisten kamen dann nochmal in eine ESC-Finalrunde, haben dann Songs bekommen und da hat das spanische Publikum in den 3 Jahren, in denen das genutzt wurde als ESC-Vorentscheid, zwischen 2002 und 2004 auch ziemlich gut entschieden, finde ich. Also waren coole Beiträge, vor allem 2003, so der Evergreen in Spanien, The Man von Beth. Und du merkst am Alter, viele kamen aus der Zeit. Viele sind so Mitte 30, Anfang Mitte 30 und haben halt diesen Schwung mitbekommen. Und ich sehe in Deutschland viele, die durch Lena kamen, deswegen waren das dann nochmal jünger, aber es ist trotzdem nicht dieser krasse Schlag, den es in Spanien gab oder gibt von, ich würde gerne wissen, es gibt ja keine Zählung. Ich würde gerne wissen, wie viele ESC-Fans es in Spanien gibt und im Vergleich dazu in Deutschland, wo eigentlich die Bevölkerung doppelt so groß ist. Also das ist echt faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Aber daran merkt man, ich weiß nicht, wieso man da nicht so viele Fans oder nicht so viele Hardcore-Fans gewinnen konnte, oder vielleicht sind sie einfach nicht so outspoken. Auf der anderen Seite, im vergangenen Jahr, war da nicht der Andrang so riesig für den Vorentscheid-Tickets?
Ne? Ja, ja.
Waren es da nicht echt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, waren es nicht 10, 20.000?
Ja, ja, das auf jeden, ich glaube sogar mehr.
Die auf diese Tickets zugreifen wollten.
Ja.
Eigentlich dann nur, wie viel waren es? 250, 260?
Ja, klar, also viel zu wenig halt. Also hätte man auch wieder eine riesen Arena rein theoretisch voll bekommen. Und wenn man das richtig promotet hätte, hätte das auch ordentlich Quoten gegeben. Aber ja, da wären wir jetzt mal wieder bei einem anderen. Da sind wir
bei einem anderen Thema. Aber daran checkst du doch dann schon, dass es schon die Masse gibt. Also,
ja.
Und weil auch gestern, als wir das, als meine Freundin da gesehen hat, in welcher Halle das in Schweden stattfindet. Das Melodiefestival findet im nationalen Fußballstadion statt, also in der Friends Arena. Und ich weiß nicht, wie viele es gestern waren.
Ja, heißt es aber mittlerweile nicht nationales Melodiefestival Arena Halle?
Er sollte eigentlich. Aber trotzdem, ich habe immer wieder, es war von der Nationalmannschaft gesehen. Trotzdem 40.000 Leute oder sowas. Und Wahnsinn, man sieht es einfach, es ist so eine krasse Arena, die gefüllt wird.
Beim ESC oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer wie beim ESC.
Ja, ja, je nachdem. Es wird ja größer sein wie Malmö. Malmö fast nur 13, glaube ich. 13.000, 14.000. Und ich weiß noch, als ich 2020 dort war und dann aus der U-Bahn kam mit Benny und so und zu ihm gesagt habe, hey, stell dir vor, das in Deutschland, könnten wir so eine Arena in Deutschland nicht füllen? 10.000 wären doch bestimmt dabei.
Ja, mit Sicherheit.
Oder irgendwie, und das ist das Schlimme. Stell mal vor, wirklich, dass es, wenn es in Deutschland dann sowas gäbe, also so ein Massenphänomen mit mehreren Runden. Ich habe das mal in einem Live gesagt, irgendwie so ein Halbfinale Hamburg, ein Halbfinale Mannheim SAP Arena. Oh. Finale dann in Berlin in der O2 oder sowas. Das könnte man doch irgendwie hinkriegen. Also mit vielleicht auch, da müsste man vielleicht da wieder Privatsender mit involvieren oder so, aber.
Ja, es wäre ein absoluter Traum. Aber
ja, es ist
die wahren Gründe zu erfahren und zu vermuten, brauchen wir, glaube ich, echt eine ganz eigene Folge mal dafür.
Ja. Genau. Ja.
Genau. Und auf jeden Fall Schweden, spektakuläre Show mal wieder, richtig gut gewesen.
Ja, voll. Aber es ist auch dieses Drumherum, das man beneidet. Ich muss sagen, beneidet, weil es ist so. Also ich kann mich daran erinnern, Hotellobby am Finaltag, Melodiefestival-Lieder gespielt, auch ältere. In Bars und Cafés Melo-Lieder gehört. Als ich aus der U-Bahn raus bin, Richtung Arena gestappt bin, oder sind, wir waren da einige übrigens, das war so Fußballstadion-Flair. Du hast halt einfach Massen von Leuten gesehen. Die U-Bahn war rammelvoll und die sind da hingeströmt und es kam Melo-Lieder aus den Lautsprechern und die haben alle gesungen und die Leute waren angezogen und mit Plakaten unterwegs und es gibt dann in der Arena gibt es da so Workshops. Ich habe gestern erst wieder ein Video gesehen von diesem Jahr. Es gab schon wieder einfach so viele Tische, an denen Kinder saßen und die Plakate gemacht haben und so. es ist schon krass. Aber wir sind langsam am Ende des ersten Teils von unserem Fandom-Podcast. Und wenn ihr weiteres erfahren wollt dazu, müsst ihr, ich wollte sagen, dranbleiben, aber nein, das kommt dann eine Woche später.
Das kommt ein bisschen später. Aber da wird es auch nochmal sehr interessant auf jeden Fall. Da geht es auch um, wie Songs von Fans beeinflusst werden vor dem ESC.
Genau, und um, Achtung, das ist das Wort, Hypes. Was ist das ESC-Fandoms ohne Hypes?
Ja, absolut, natürlich.
Genau. Alright.
Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jo, bis dann.